Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de können Sie als Autohändler schnell und einfach Autokredite für Ihre Kunden vergleichen, anfragen und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Ihre Vorteile? Sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über 10 Banken für Absatzfinanzierungen holen Sie einfach mehr für sich und Ihre Kunden raus. jareto.de.
Hallo und herzlich willkommen zum Autohaus-Podcast. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das die Autobranche seit einigen Jahren umtreibt, bei dem es aber nach wie vor große Unsicherheiten gibt. Sind Autoabos das nächste große Ding oder nur eine Ergänzung zum Leasing? Wir freuen uns, dass hier im Studio der Autoabo-Experte Julian Wolter zu Gast ist und Autohaus-Chefredakteur Ralf Meunzel. Hallo.
Hallo, hallo Ralf, hallo Stefan. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, ich freue mich, dass ich auch dabei sein darf und freue mich auf ein Gespräch mit unserem Experten Julian Wolter von Fahren und natürlich mit unserem Redakteur Stefan Schmidt.
Genau, und an der Stelle nochmal danke Julian, dass du es zu uns nach München geschafft hast, trotz multipler Streiks.
In der Tat.
Es sind gerade quasi Werbewochen fürs Autoabo, oder?
Ja, das kann man so sagen. Allgemein für unsere Branche würde ich sagen, da wird im äußeren Faktor relativ viel dafür getan, dass man nicht unbedingt das Auto als Medium verlässt und ja auf die Schiene umsteigt. Schade, muss man auch so sagen. Ich nutze die Bahn in der Tat für gerade solche Strecken Würzburg-München sehr, sehr gerne eigentlich. Trotzdem ist es oft alternativlos und gut für unsere Branche, dass wir da einige Kilometer auf diese Fahrzeuge fahren.
Das glaube ich auch, ja. So, aber jetzt mal ganz grundlegend. Das Geschäftsmodell Auto-Abo, was steckt dahinter?
Ja, grundlegend, ich glaube, das Abo ist einfach erklärt. Das Abo beinhaltet eine Rate, in der alles enthalten ist. Wir sprechen darüber, dass halt das Auto nicht in eine Leasingrate, eine Finanzierungsrate plus sonstige Kosten aufgesplittet wird, sondern wir beinhalten quasi die Versicherung, Steuern, alle Komponenten, die du halt eben inklusive der Überführungskosten des Herstellers, alles, was da letztlich der Kunde zu zahlen hat, ist in einer Rate abgegolten. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der hinzukommt, ist halt eben das Thema Digitalität. Sprich, wir sorgen dafür, dass dieses Auto halt eben digital buchbar ist, so wie wir es heute auch in anderen Warenkörben gewohnt sind. Wir shoppen digital und das Gleiche versuchen wir dem Autohaus halt eben zu ermöglichen, selbst dann eben dem Kunden auch ein solches Angebot zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht kannst du noch ganz kurz was zu Fahren sagen, bevor wir dann so richtig einsteigen. Und zwar, es gibt ja verschiedene Konzepte. Ja. Es gibt ja einmal Anbieter, die eben das völlig allein machen, die dieses Konzept aufgegriffen haben, die auch interessanterweise immer von der Presse gehypt werden. Dann gibt es eben die Hersteller, dann gibt es eben auch Banken und dann gibt es eben auch Fahren. Vielleicht bringst du da ein bisschen mal Licht ins Dickicht.
Ja, generell. Also wir von Fahren sind in allererster Linie selbst kein Auto-Abo-Anbieter. Das muss man immer kurz wirken lassen und unterstreichen. Wir selbst sind eine Softwarefirma, die nebenher auch Prozessdienstleister ist und wir befähigen letztlich Autohandelsgruppen, aber auch Autovermieter, Banken, Hersteller, selbst Auto-Abo-Anbieter zu werden und sind im Hintergrund eigentlich nichts anderes als ein Dealer-Management-System für Subscription. Das heißt, wir halten die IT-Architektur vor, wir bauen White-Label-Shops, dass eine Autohausgruppe Müller XY letztlich ein Müller XY Auto-Abo auf der eigenen Seite einbindet. Wir kümmern uns um die ganzen Prozessdienstleistungen im Hintergrund, also solche Themen wie den Bonitätsprüfungsprozess, Zahlungsströme, alles das, was dazugehört. Und das machen wir halt eben nie in unserem eigenen Namen. Das, was wir aber doch machen, und da taucht Fahren dann doch wieder auf, ist halt eben der Betrieb des eigentlich größten Auto-Abo-Marktplatzes Deutschlands mittlerweile. Das heißt, wir sind eine Reichweitenplattform, auf der der Kunde, der Auto-Abo bei Google eingibt, letztlich ein ganz, ganz großes, überregionales, breites Angebot findet. Und das stellen wir halt eben allgemein zur Verfügung. Dementsprechend unter fahren.com, der Auto-Abo-Marktplatz an sich. Aber ansonsten sind wir derjenige, der halt eben diese Unternehmen befähigt, selbst als Auto-Abo-Anbieter eine Rolle in diesem Markt einzunehmen.
Warum bist du vom Auto-Abo so überzeugt?
Ich glaube, dass alles unter diesem Stern Convenience steht. Wir sind heute es gewohnt, Dinge ganz, ganz einfach und ganz, ganz schnell zu konsumieren. Das Auto-Abo ermöglicht mir als Autonutzer, ich stelle das Auto als Zweck gar nicht in Frage, sondern das Auto ist gesetzt, auch für mich ganz privat. Dementsprechend brauche ich ein Auto, aber ich möchte mich grundlegend als Kunde nicht um alle Einzelheiten bis hin zum Restwertrisiko und widrige Umstände halt eben kümmern oder rechtfertigen müssen. Und entsprechend sind wir es heute an vielen, vielen Stellen gewohnt, sei es klassisch beim Klamottenshoppen, beim Buchen einer Reise, beim Buchen des Hotels allgemein, Amazon, Spotify, Netflix, wir haben so viele Beispiele für letztlich eine sehr, sehr, sehr deutliche Vereinfachung von Konsum. Und dieses Konsumverhalten ist für mich eine logische Konsequenz, dass sich das Ganze eben auf den Automarkt adaptiert. Und ein Auto halt eben in einen Warenkorb zu legen, mich zu registrieren, meine Kreditkartendaten zu hinterlegen, 3 AGBs zu akzeptieren und dann auf verbindlich buchen zu klicken. Das ist ein Prozess im E-Commerce-Kontext, den machen wir so oft pro Woche, so oft pro Monat. Wieso nicht beim Auto? Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass es eine große Zielgruppe gibt und die hat in der Zukunft mit Sicherheit nochmal eine größere Daseinsberechtigung, sind halt eben die, ich sag mal, in den 30er, 40er Jahren oder jetzt heranwachsenden Jugendlichen, die in den nächsten Jahren den Konsum bestimmen werden. Und wenn ich mir da anschaue, wie die halt eben heute unterwegs sind, wird es in der Zukunft ein großes Thema sein. Und das heißt immer, das möchte ich immer ganz klar an der Stelle noch sagen, nicht, dass das Auto-Abo der alleinige Vertriebskanal irgendwann sein wird. Ich glaube, es gibt viele gute Gründe, warum man ein Auto kaufen, finanzieren oder leasen sollte aus der persönlichen Perspektive. Nichtsdestotrotz ist das Auto-Abo eine logische Konsequenz und eine logische Alternative und vielleicht auch Ergänzung zu dem, was wir im Markt bisher sehen. Und die Wachstumszahlen sprechen ja für sich. Also gerade, ich bin heute Morgen jetzt zu euch hier ins Studio quer durch München gefahren. Wenn ich darauf achte, wie viele Auto-Abo-Autos ich dann auf alleine diesem kurzen Weg aus dem Hotel hierher sehe, dann spricht das ja eigentlich für sich.
Also einfach ist Trumpf, aber die Gretchenfrage ist ja, wie kann der Handel damit Geld verdienen?
Ja, also der Kunde fragt es nach. Wir sind immer ein Freund davon, die betriebswirtschaftliche Perspektive in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, ein Auto-Abo mache ich nicht, um ein Auto-Abo anzubieten, sondern in allererster Linie habe ich eine kalkulatorische Grundberechnung zwischen Einkauf und prognostiziertem Verkaufswert des Autos. Bilde ich halt quasi eine Gesamtkalkulation, die das Auto in allererster Linie erstmal für mich intern rechenbar darstellen muss.
Und was sind das für Faktoren, die da eine Rolle spielen bei der Kalkulation?
Das, was das Autohaus am besten kann, steht allem voran. Das ist sprich der Einkauf oder die Eingangsbetrachtung einer Rate eines Autos beziehungsweise des Preises hin zum prognostizierten Restwert. Dann habe ich all diese Komponenten, die ich brauche, um ein Auto-Abo-fähig zu machen. Das sind die Versicherungen, Steuern, die Überführungskosten des Herstellers. Das ist all das, was ich halt eben für Maintenance, also Werkstattthemen drumherum brauche. Die kalkuliere ich in eine Rate. Und darüber hinaus habe ich dann noch eine betriebswirtschaftliche Betrachtung. Sprich, was möchte ich an Profit Center, Deckungsbeiträgen etc. mit diesem Auto-Abo verdienen? Vielleicht auch noch andere Faktoren wie, was kostet Fahren beispielsweise. Mhm. Das werfe ich alles in einen Topf, mache einen Strich drunter, habe eine monatliche Rate, die das Ganze herausspuckt. Und das challenge ich gegen Marktpreisdaten, die wir zur Verfügung stellen. Und diese Marktpreisdaten sagen mir dann relativ klar, rechnet sich dieses Auto oder eben nicht. Und diese Prozesse automatisieren wir auch im Hintergrund, sind dafür das Autohaus auch immer Sparringspartner, haben eine Key-Account-Struktur, bei dem halt wirklich auch der Ansprechpartner häufig direkt im Autohaus sitzt. Und wir versuchen das ganze Thema halt immer aus dieser Komponente, wie verdiene ich damit Geld, halt grundlegend zu betrachten. Das heißt, es gibt bei uns keine Autos, die werden zum Auto-Abo gemacht, um Auto-Abo zu machen. Da sind wir überhaupt kein Fan
davon. Aber du hast es gerade angesprochen, ihr habt einen Ansprechpartner im Autohaus. Wie ist denn der Workflow für das Autohaus? Muss man dann Mitarbeiter dafür abstellen, der sich dann einzig und allein um Fahren kümmert? Oder?
Je nachdem, wie ernst ich das ganze Thema nehme. Also wir haben ganz, ganz tolle Beispiele im Markt mittlerweile mit großen Referenzgruppen, aber auch kleinen, ich sag mal, Einstandorthändlern, die das Thema sehr, sehr professionell abwickeln. Und wenn ich in eine gewisse Größenordnung gehe und das Thema professionell betreibe, dann macht es natürlich Sinn, da auch entsprechende Menschen zu befähigen, da eine Rolle einzunehmen, vielleicht auch den Hut für so ein Thema aufzuhaben und selbst eine Expertenrolle zu entwickeln. Das sehen wir als zwingend notwendig, wenn Wachstum dem Ganzen voraussteht. Zum Anfang, um mit dem Thema überhaupt zu starten, die ersten Berührungspunkte zu sammeln, da sind wir halt eben immer an der Seite, können das Thema auch an vielen administrativen oder operativen Punkten aus Würzburg heraus steuern. Mhm. Und häufig zeigt sich, dass es Anfangen eigentlich das Wichtigste in der gesamten Situation ist. Sprich, das gar nicht so zu einer eierlegenden Wollmilchsau zu zerdenken, sondern wirklich einfach anzufangen, eigene Erfahrungen zu sammeln, wirklich eine Handvoll Autos mal zu kalkulieren, zu rechnen, die Schnittstellen aufzubauen, quasi den ganzen Rahmen halt einmal wirklich auf ein gutes Fundament zu stellen und anschließend halt eben mit diesen Erfahrungen zu bewerten, baue ich das ganze Thema aus oder eben nicht. Ja. Machen wir gute Erfahrungen, wir haben tolle Partner an der Stelle, die wir auch immer gerne mit dem entsprechenden Autohaus, das ein Interesse hat, connecten, damit man vielleicht auch aus der Praxis mal hört, wie machen wir das denn und nicht, ich sag mal, als Werbebotschaft von uns, sondern da wirklich, ja, gibt es ja auch, Ralf, haben wir selber zusammen hier in München schon gemacht, als wir ein Autohaus besucht haben. Ich finde es immer eine andere Qualität, wenn der Geschäftsführer oder die handelnden Personen aus dem Autohaus darüber berichten, warst du dabei, wie machen wir das, warum machen wir das, was sind unsere Aspekte, die dahinter stehen. Und eben nicht dieses, ja, wir sind Fahrer und wir haben eine ganz gute Idee für dich und deshalb solltest du mit uns zusammenarbeiten.
Ja.
Und, sehr, sehr praxisbezogen.
Das ist die eine Seite. Jetzt würde mich noch interessieren, was sind das eigentlich für Leute, die sich so ein Auto-Abo holen? Was ist denn so euer Durchschnittskunde, sage ich mal?
Ja, also da der Verweis auf unseren Auto-Abo-Report, den wir jetzt gerade rausgegeben haben. Also es ist ganz, ganz spannend. Und ich glaube, wenn man die Experten bei uns in der Branche die letzten Jahre gefragt hat, wer ist denn so ein Auto-Abo-Kunde, dann wäre da eigentlich, ich glaube, aus dem Bauchgefühl immer eine niedrige Rate herausgekommen. Da wäre ein junger Kunde bei rausgekommen, der vielleicht gar nicht das ganz große interessante Potenzial hat. Wenn wir aber wirklich die Zahlen, Daten und Fakten auswerten, was wir eben mit diesem Auto-Abo-Report sehr umfangreich tun, dann spuckt das Ganze durchschnittliche Werte aus, die wahnsinnig interessant sind. Also wenn ich mir anschaue, dass halt eben so ein Kunde im Durchschnitt 38,2 Jahre alt ist, dann ist das eben jemand, der voll erwerbstätig ist, mit beiden Füßen im Leben steht. Und wir sprechen über einen Durchschnittswert, sprich auch durchaus tendenziell älter sein kann. Die Frage des Warenkorbwertes sich vielleicht auch anders positioniert und stellt und dieser Kunde halt eben im Durchschnitt 634 Euro ausgibt. 634 Euro, damit meine ich im Monat und das durchschnittlich knapp 12 Monate in einer normalen Vertragslaufzeit. Das heißt, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich sonst an Finanzierung verkaufe oder an Leasing und das einzig und allein aus der Umsatzperspektive betrachte, dann ist das doch grundlegend erstmal ein ganz, ganz interessanter Case. Und da sprechen wir halt eben wirklich über diese 634 Euro im Durchschnitt auf 12 Monate. Das ist der Warenkorbwert.
Und mit diesen Zahlen kann ich arbeiten und kann dann sozusagen mein Geschäftsmodell aufbauen. Das heißt, ungefähr Abo-Preis sind 600 Euro. Die Haltedauer ist ungefähr ein Jahr. Also kann ich kalkulieren. Und wenn ich jetzt Händler bin und anfange, was mache ich mit den Zahlen? Wie soll ich da jetzt mein Geschäftsmodell, meinen Businessplan machen, ja? Was empfiehlst du da?
Ich bin ein Fan davon, die Gesamtwertschöpfungskette im Blick zu haben. Also sprich, das ist nicht nur das Abo, sondern es ist halt wirklich, welches Fahrzeug kaufe ich wie ein? Also es gibt ja verschiedene Perspektiven, wie ich das Auto-Abo gestalte. Wir haben Partner, die arbeiten nur mit Gebrauchtfahrzeugen. Wir haben Partner, die arbeiten nur im Neufahrzeugsegment. Und es gibt Partner, die arbeiten über verschiedene Modelle hinweg mit uns. Aber es gibt auch eben genau diesen klassischen Einkaufskanal, dass ich mit Vermietkonditionen, WKZ, mit Großkundenkonditionen, Leasingkonditionen halt eben letztlich dieses Auto-Abo gestalte. Und dementsprechend muss ich vorne schon die Frage stellen, was ist denn für mich das richtige Geschäftsmodell, um ein Abo zu betreiben und welchen Zweck habe ich dann im Zweitverwendungszweck? Die Jahre, wenn ich jetzt auch auf die, wir sind jetzt im sechsten Jahr mitfahren und wenn du dir anschaust, was wir schon für Konjunkturzyklen quasi in unserer Branche jetzt gerade durchgemacht haben, dann verändert sich diese Fragestellung natürlich auch. Also in den letzten zwei Jahren hatte ich keine Verfügbarkeit, musste quasi das Geschäftsmodell anders interpretieren, als es jetzt vielleicht gerade der Fall ist. Also wir haben gerade insbesondere in den letzten Monaten jetzt einen wahnsinnigen Zulauf auch an Partnern, die halt eben sagen, hey, ich habe hohe Bestände, ich habe einen gewissen Absatzdruck, ich habe höhere Standzeiten, die ich versuche zu managen. Ich würde das Fahrzeug halt ganz gerne halt eben über diesen Kanal beschäftigen, Umsätze generieren und dann zu einem Wunschzeitpunkt halt eben aussteuern und eben selbst vermarkten, beziehungsweise in den Vermarktungskanal geben. Und die Gesamtwertschöpfungskette, die im Blick zu haben und die dann auch auszuwerten, was wir auch eng mit unseren Partnern über die Key-Account-Struktur letztlich Monat für Monat auswerten und betrachten, soll halt am Ende des Tages ein verbessertes Ergebnis als Ziel haben. Also sprich, ich will nicht nur Abo machen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, um Abo zu machen, um damit eine monatliche Rate zu erzielen, sondern die Gesamtwertschöpfungskette, also sprich, das Gesamtgeschäft einer einzelnen Fahrgestellnummer sollte im besten Falle optimiert werden. Und das gelingt uns in vielen, vielen Bereichen. Und auf der anderen Seite sind wir halt eben für genau diese Fahrzeuge, die vielleicht jetzt gerade nicht hohe Absatzfreude mit sich bringen, insbesondere auch eben gerade bei gebrauchten Elektrofahrzeugen etc., ist es halt ja oft auch Sinn und Zweck, Fahrzeuge halt einfach wirklich zu monetarisieren, Umsätze zu erzielen, Linien ein Stück weit vielleicht auch zu verschieben und am Ende des Tages vielleicht auch einen neuen Kunden für ein solches Fahrzeug zu begeistern. Man muss da immer ganz klar sagen, das Abo kann natürlich auch die Eintrittshürde zu einer neuen Marke, zu einer neuen Technik deutlich senken. Ich bekomme so ein Fahrzeug mit ja relativ einfachen Mitteln und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, wenn ich als Verkäufer oder wenn ich als Autohaus diesen Kanal vernünftig penetriere und vernünftig in der Hand habe, dann kann ich diesen Kunden halt innerhalb dieser 12 Monate, die ich im Durchschnitt das Fahrzeug dann im Abo halt eben laufen habe, so doch bearbeiten, dass der Kunde anschließend das Fahrzeug theoretisch auch kauft oder ein zweites Abo abschließt. Also ich habe den Kunden halt eben in einer engen Interaktionsschleife und das muss ich eigentlich als Autohaus halt an dieser Stelle nutzen. Und wenn es dann ein Neukunde ist, der vielleicht mein Autohaus noch nie aufgefunden hat, muss ich auch übrigens dran denken, als wir diesen Münchner Händler besucht haben, Ralf, da war ja auch die Aussage, dass einer der ersten Kunden war ein Nachbarskunde, der aber nachweislich noch nie in der CRM-Datenbank dieses Autohauses aufgetaucht ist. Wenn ich sehe, dass ich halt eben auch meine Nachbarn um den Kirchturm herum teilweise erreiche mit dem Autoabo, weil es halt eben digital gefunden worden ist und diese Kunden dann den Weg ins Autohaus finden, dann ist das für mich ein Package, das halt eben Sinn macht und grundlegend halt eben auch attraktiv ist.
Also kann man sagen, dass Autoabo auch, oder dass es ein wichtiges Instrument ist, um Langsteher zu vermarkten?
Jein. Also ich sage das ganz bewusst, jein. Ich bin kein Fan, da oute ich mich mal ganz, ganz ehrlich und offen und das habe ich an vielen Stellen vielleicht auch schon getan. Ich glaube nicht daran, dass man ein schlecht eingekauftes Auto, das keine Nachfrage erzielt, veredeln kann. Es gibt Wettbewerber, die diese Message im Auto-Abo-Kontext und im Markt immer schon mal unterstrichen haben. Ich persönlich denke, der Fehler liegt grundlegend dann im Einkauf. Also wenn ich ein Auto zu teuer eingekauft habe, dann finde ich keinen Weg, als vielleicht kurz und schmerzlos eine Preisreduktion halt eben hinzunehmen und das Fahrzeug vernünftig in den Markt zu positionieren. Sprich, es ist kein Allheilsbringer für zu teuer eingekaufte Autos. Für ein Fahrzeug, das aber unter gewissen Umständen vielleicht jetzt auch gerade in einer Konjunkturflaute oder in einem Nachfrageeinbruch nicht gut funktioniert, kann ich mit diesem Fahrzeug halt natürlich an anderer Stelle ein Geschäft erwirtschaften. Wenn ich nochmal diese durchschnittlichen Umsätze sehe und halt eben auch verstehe, dass das Auto-Abo nicht in so einem Sale Niedriglohn beziehungsweise Niedrigumsatzsektor fußt oder Fuß fasst, sondern halt eben vielmehr ein attraktives Gesamtratenmodell mit sich bringt, ich interessante Umsätze mit interessanten Kunden damit erwirtschaften kann, dann macht es ja häufig Sinn, einfach diesen Kanal dann halt eben entsprechend zu penetrieren. Und wenn ich das halt eben klug aufsetze und hier auch mit meiner Hausbank oder also sei es Captive oder Non-Captive Bank zusammenarbeite, daraus eine vernünftige Refinanzierungsstruktur auch baue, also da sieht man, das Auto-Abo ist nicht nur vorne kurz angedacht, sondern man muss es halt tief integrieren. Wenn ich da halt die entsprechenden Fragen stelle und Lösungen für mich in meine Autohausgruppe integriere, dann wird daraus im Schuh ein richtiges Geschäftsmodell, das ich halt eben nutzen kann, um halt eben Warenabfluss zu garantieren, die Vorvermarktung halt eben für diesen Zweitverwendungszweck auch eben immer im Blick zu haben, das zu gestalten. Und so wird dann ein entsprechendes Geschäftsmodell draus.
Du hast es vorher noch angesprochen mit, der Abokunde ist experimentierfreudiger. Zeigt sich das in Zahlen? Kann man das auch im Abo-Report lesen?
Ganz interessant, ja. Wir haben ein Auto, das das beliebteste Modell ist. Was ist es? Es ist ein VW Golf. Das heißt, grundlegend ist ganz spannend. Der Auto-Abo-Markt ist eigentlich ein ganz klares Abbild vom klassischen Autohandelsmarkt. Also die Marken, die oder Modelle, die stark nachgefragt werden im Gebraucht- oder Neuwagensegment, werden auch bei uns stark nachgefragt. Aber es gibt natürlich wirklich eine andere Eintrittshürde oder eine andere Einstiegsmöglichkeit für neue technische Optionen, sei es halt eben insbesondere das Elektrofahrzeug, das halt eben bei uns mit viel, viel, viel weniger ja, Eigenrisiko gebucht werden und gefahren werden kann oder ausprobiert werden kann. Dementsprechend gibt es eine ganz, ganz hohe Nachfrage im Elektrofahrzeugbereich. Also wir sprechen hier halt wirklich von einem großen Anteil. Also wir haben über 30% batterieelektrischen Anteil in der Flotte insgesamt über alle Autohäuser hinweg. Und dabei ist der Anteil von Neufahrzeugen bei 65%. Das heißt, also wenn ich das jetzt mal abbilde, dann sind wir im Elektrobereich ziemlich stark unterwegs und das kann man ja schon mal ganz, ganz klar unterstreichen, dass das hier eine Sache ist, wie ich Kunden und das ja produzierte Gut mit dieser Strategie, die Hersteller heute fahren, relativ gut vereinen kann. Bei neuen Marken ist es ganz genauso. Also wir sehen ja an allen Ecken und Enden neue Hersteller, gerade aus Fernost, die ja unseren Markt eigentlich quasi überfluten. Viele Handelsgruppen, viele unserer Partner haben entsprechende Verträge mit chinesischen Herstellern geschlossen. Und da muss man auch ganz klar sagen, die Scheu vor einer neuen Marke, gerade auch im Premium-Segment, aber allgemein eine starke Marke in den letzten Monaten ist bei uns ganz klar MG geworden. Es gibt viele, viele Marken, die auch Great Wall Motors etc., die bei uns halt eben ja, Nachfrage erfahren und die vielleicht auch eben am Point of Sale vom Verkäufer, wenn das Thema Auto-Abo gut strukturiert ist und gut integriert ist, halt eben erkannt werden, dass ich halt als Verkäufer dieses Thema instrumentalisieren kann und einem Kunden ein Angebot machen kann in Form quasi einer Finanzierungsrate, die halt eben nur über 12 Monate verbunden ist oder verbindlich ist und ich dementsprechend als Kunde vielleicht gar nicht diese große German-Reichweitenangst in den Vordergrund stellen muss oder vielleicht diese Hürde, boah, ist diese Marke denn qualitativ für die nächsten Jahre genau das Richtige, in meiner Kaufentscheidung halt irgendwie ein Stück weit senken kann und den Kunden guten Gewissens in ein neues Modell, eine neue Technologie setze und dieser Kunde dann selbst die Erfahrung sammelt.
Wenn man mal an den Markt anschaut, kann man natürlich klar sagen, dass MG eine totale Ausnahme darstellt, ja. Haben die es geschafft, ja, diese alte Marke zu kaufen, wo wir uns damals vielleicht sogar ein bisschen darüber lustig gemacht haben. Und jetzt sieht man, das war ein gelungener Coup von der SAIC, da zuzuschlagen. Dann natürlich hat MG auch Benziner und nicht nur E-Mobile. Also da kommt viel zusammen. MG ist sicher ein sehr positives Beispiel, wie man an den Markt rangeht. Wenn ich mir jetzt aber sozusagen mal Polestar anschaue oder wenn ich mir NIO anschaue oder auch Linked & Co., das ist eine reine Vermarktung oder weitgehende Vermarktung übers Abo. Da fehlt aber dann noch sozusagen der Impact. An was liegt das?
Ich denke, also das ist ein Abbild des Marktes. Ich habe jetzt gerade den Podcast von Burkhardt gehört, der ja auch dann am Anfang recht lange über MG spricht. Und ich glaube, die Grundaussagen, die er dort trifft, dass man halt eben die Marke, so wie du es gerade auch sagst, vernünftig positioniert, auch insbesondere in dem Preissektor, dann passt das zusammen und dann passt das auf oder stößt das auf Nachfrage im Markt. Wenn ich natürlich diese Positionierung vieler Hersteller sehe, insbesondere NIO etc. und ich halt eben erst da ansetze, wo halt eben auch die Premium- und Luxusmarken deutscher Hersteller halt eben ihr Produktportfolio platziert haben, dann wird sich jeder vermutlich sehr schwer tun, das ganze Thema im Markt halt eben vernünftig zu etablieren. Ob im Abo, ob im Verkauf, das spielt dann fast gar keine Rolle. Der Kunde, der sich heute in ein Auto-Abo setzt, und das sagen halt diese fast 12 Monate im Durchschnitt ja eben auch aus, das ist ein Besitzkunde. Sag das so überspitzt. Es ist ein Besitzkunde, das ist nämlich eine Kaufentscheidung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Wenn ich mich für 12 Monate für ein Auto entscheide, dann habe ich mich im Vorfeld damit auseinandergesetzt, dann ist das für mich auch etwas, was tagtäglich quasi zu meinem Habitus und zu meinem Umfeld gehört. Das steht unter meinem Carport oder in meiner Garage und ist mein mir persönlich zugeordnetes Auto. Und diese Entscheidung, die wird im Abo genauso getroffen, vielleicht mit etwas weniger Eintrittshürde, aber sie wird genauso getroffen, wie sie halt eben beim Gebrauchtwagenkauf, bei der Finanzierung oder beim Leasing halt eben getroffen wird. Und dann ist es eben nicht egal, was ist das für eine Marke, wenn halt eben die Positionierung sehr hoch ist und die Preise entsprechend hoch eingeordnet sind. Und da glaube ich, ist wie bei allem halt eben genau der Preispunkt das entscheidende Mittel oder Medium, Vision, weshalb Kaufentscheidungen für die eine Marke tendenziell positiver ausfallen und für gewisse Marken halt eben vielleicht die Eintrittsbarriere in den deutschen Markt dann doch etwas groß ist.
Wir sind beim Preispunkt. Das heißt, wir haben natürlich einerseits gerade die Elektrofahrzeuge, die ja sehr stark verleased werden. Ja, also Privatleasing ist ja eigentlich bekommt einen Hype, was ja früher nicht so da war bei den Benzinern oder bei den Dieselfahrzeugen. Jetzt eben setzt man beim E-Mobil auf Leasing. Wir wissen warum, eben neue Technologie. Man weiß nicht, wie das mit den Restwerten ist etc. Der Kunde ist vorsichtig. Jetzt das Thema Auto-Abo. Das ist ja dann normal sozusagen immer ein bisschen teurer, als wenn ich jetzt lease. Ja? Was sind die Beweggründe vom Kunden, dann doch das aufs Auto-Abo zu gehen? Anders gefragt, was muss ich als Händler machen, um genau diesen Trigger zu haben, eben Autos, eben gerade E-Mobile, nicht nur zu verleasen, sondern eben auch zu verabonnieren?
Der Weg zum Leasing ist komplexer, häufig undigital. Es gibt digitale Angebote zweifelsfrei, aber in der Bandbreite ist der Shopping-Charakter im Auto-Abo deutlich einfacher und wegbarer. Das ist, glaube ich, ein aus der Konsumentenperspektive ganz wichtiger Aspekt. Convenience, ich weiß, was kostet mich das Ganze, all-inclusive. Ich kann einfach das Auto in den Warenkorb legen, Buch ist und habe damit quasi einen Vertragsschluss. Das Fahrzeug wird häufig auch nach Hause geliefert. Ich habe drumherum viele Annehmlichkeiten, die ich halt eben sonst beim Leasing vielleicht nicht habe. Beim Leasing fange ich an, über die Leasing-Sonderzahlung eine Anzahlung oder halt eben auch über die Überführungskosten des Herstellers zu sprechen. Sprich, also die Eintrittshürde ist beim Abo erstmal niedriger. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist die durchschnittliche Laufzeit. Wir sprechen beim Leasing, wenn ich mir die aktuellen, ja wirklich auch teilweise sehr stark subventionierten Angebote anschaue, dann habe ich häufig immer dieses klassische 36 Monate, 10.000 Kilometer im Jahr. Das ist mit Sicherheit für viele, viele Haushalte eine gute Entscheidung und dementsprechend hat das ganze Thema natürlich auch eine hohe Nachfrage und ist für viele interessant. Es gibt aber nichtsdestotrotz ein ganz, ganz breites Spektrum an Nutzern und Kunden, die halt eben auf viel mehr Flexibilität setzen. Und Flexibilität ist ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Need, insbesondere in Betracht auf die letzten Erfahrungen der letzten Jahre. Also wenn ich sehe, was Corona, Covid, was all diese Unsicherheiten im Markt für die einzelne Haushaltsentscheidung am Küchentisch halt eben bedeuten konnten, Kurzarbeit, vielleicht der Jobwechsel, vielleicht eine Unsicherheit für die eigene Branche. Es gibt viele, viele Punkte, wieso und weshalb ich mehr Flexibilität bei meinen Kaufentscheidungen halt eben als positiv erachte. Jetzt ist, wie du gerade sagst, der Preis einer Abo-Rate im direkten Vergleich zum Leasing erstmal per se teurer. Wenn ich aber so eine Total Cost of Ownership-Betrachtung, also eine Vollkostenbetrachtung auf das Thema anwende, dann sieht die Welt eigentlich relativ schnell ganz anders aus. Wir werten das immer mal wieder so aus, aber wir sind im Durchschnitt so gute 10% dann am Ende des Tages im Abo teurer, haben aber den ganz großen Vorteil, dass wir halt eben im Durchschnitt diese 12-Monats-Angebote haben. Wir sehen auch viele, viele Kunden, die so ein Auto 6 oder 9 oder halt eben für sich flexibel für den richtigen Zeitpunkt halt eben buchen. Und diese Entscheidung, die treffen nicht wir bei Fahren, die trifft nicht das Autohaus, sondern am Ende des Tages ist es ja der Kunde, der einen entsprechenden Bedarf anmeldet. Und wenn ich sehe, wie viele Autoabos wir heute auf der Straße, auch sichtbarer Natur mittlerweile, sehen dürfen, dann hat das Ganze ja eben entsprechend eine Daseinsberechtigung beim Kunden und die würde ich immer so begründen. Und da sind diese 10%, also der Schnaps mehr, mit dem ich mir aber diese Flexibilität erkaufe, interessant. Und entsprechend muss dieses Autoabo halt eben aus der Kundenperspektive wahrgenommen werden. Und die Nachfrage gibt dem Ganzen ja recht.
Gut. Jetzt haben wir viel über das Abo im Allgemeinen gesprochen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was unterscheidet Fahren eigentlich von den ganzen anderen Abo-Anbietern und was ist die Strategie von Fahren eigentlich hinter dem Ganzen?
Also wir sind ja kein Abo-Anbieter. Das ist mit Abstand wichtigste zu unterstreichen. Ich glaube, dass das Autohaus, und das ist ja eben unsere Fokus-Zielgruppe, ganz viele entscheidende Standortvorteile hat. Also ein Autohaus ist für mich immer etwas sehr Regionales. Eine Autohausgruppe ist mit der Marke, mit dem Familiennamen ja häufig über die letzten 70 Jahre meist gewachsen, hat einen gewissen Wertcharakter, steht für eben auch eine gewisse nahbare Persönlichkeit für Beratung, für all das, was ich halt eben bei einem komplexen Produkt halt eben auch gerne nach wie vor nachfragen möchte oder für mich halt eben auch in Anspruch nehmen möchte. Und dementsprechend ist die Kombination eines digitalen Produktes, das ich am Sonntagmorgen auf meinem iPad zwar buchen kann, mit der Verbindung, dass ich aber nichtsdestotrotz weiß, habe ich bei. Und so ein Elektroauto beispielsweise ist ein hochkomplexes Produkt, was ich als Endkunde vielleicht noch nie bewegt oder erfahren habe. Sollte ich hier Fragen haben, sollte ich hier irgendwelche unerwarteten Unannehmlichkeiten irgendwie im Laufe meiner Fahrzeit letztlich für mich erfahren, kann ich mich um den Kirchturm herum letztlich an den regionalen Partner wenden. Und das sehen wir ganz stark, dass halt eben der Kunde doch ins Autohaus geht, das Auto abholt, eine Zahl aus dem Auto-Abo-Report, gut 70% der Kunden, das sind ja die Kunden der Autohäuser, die wir halt eben hier auswerten, gehen ins Autohaus, holen sich ihr Auto dort ab und wenden sich am Ende des Tages ja eben auch mit, und das mit Fug und Recht, mit ihren Fragen an den Verkäufer oder halt eben an den Standort. Und das ist, glaube ich, wenn wir das flächendeckend bundesweit sehen, dann sind wir überall präsent. Wir haben in allen Regionen Deutschlands starke Partner, die halt eben dieses Auto-Abo bespielen und der Kunde, der suchende Kunde, findet in einem breiten Portfolio auf diesem Fahren-Marktplatz letztlich ja das für ihn persönlich richtige Fahrzeug. Natürlich auch hier spielen Modellvarianten, Motorisierungen, einzelne Produktdetails und Ausstattungsmerkmale eine ganz große Rolle. Und die kann ich halt eben dann regional vielleicht auch mal persönlich unter die Lupe nehmen, mir selbst das Fahrzeug anschauen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Vorteil aus Autohaus-Perspektive. A, dass ich diesen Kunden sowieso bespiele. Ich glaube, das steht mal außen vor. Aber eben, dass ich auch genau diesen Vorteil, diesen Wettbewerbsvorteil eines Abo-Anbieters, der ja unterm Strich eigentlich nur eine Internetfirma ist. Aus Kundenperspektive sehe ich im Impressum irgendwo eine Adresse, kann da aber nicht hinfahren, die haben keine offene Tür, kann da keine Frage an das Unternehmen wenden. Und wenn ich dann wieder diesen Warenkorbwert zugrunde lege und sage, okay, mit meiner Kaufentscheidung, also sprich dem Akzeptieren der AGBs und dem Angeben meiner Kreditkartendaten, buche ich jetzt hier gerade was für durchschnittlich über 600 Euro, dann will ich eigentlich ja schon wissen, wo geht denn das Geld hin? Ist das alles auch wirklich, hat das Hand und Fuß? Und wenn da irgendwas schief gehen sollte, an wen wende ich mich denn da? Und da ist das Autohaus über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte, glaube ich, nicht wegzudenken. Ich finde, dieser Familienname steht auch immer über der eigentlichen Marke. Also für mich ist es dann halt eben das Auto aus Müller und der Müller steht für etwas und dann kommt vielleicht die Marke VW oder Mazda, die es repräsentiert und nicht andersrum. Und wenn ich so ein Fahrzeug buche, dann kann ich halt am Ende des Tages mich wirklich an den regionalen Partner wenden. Und das ist für mich ein ganz, ganz klarer Pro-Faktor für das Thema Auto-Abo im Autohaus.
Aber hat das Autohaus Müller eigentlich Möglichkeiten, eigene Angebote zu machen oder beziehungsweise Angebote individuell anzupassen?
Das ist das Angebot vom Autohaus Müller. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dann hat das Müller Auto-Abo die eigene betriebswirtschaftliche Betrachtung. Mhm. Das heißt, das Autohaus Müller in der Zusammenarbeit mit Fahren behält den Kunden, hat die Hoheit auf die betriebswirtschaftliche Betrachtung, behält das Fahrzeug und am Ende des Tages ist es die eigene Interpretation des Abos vom Autohaus Müller. Fahren stellt lediglich, ähnlich wie ein Dealer-Management-System, einfach die Software-Komponente, die Administrationsoberfläche zur Verfügung, kümmert sich um die Prozesse im Hintergrund, also eine monatliche Abbuchung zum Beispiel der Kreditkartendaten, die dann zuordnenbar zur Autohaus-Buchhaltung gestaltet wird. Das sind Themen, die sind für ein Autohaus komplex abzuwickeln, beziehungsweise werden nicht vorgehalten. Die Themen im Hintergrund, die halt eben auch gemanagt werden müssen, Schnittstellen-Thematiken, wie kommt das Angebot letztlich auf diesen Marktplatz oder auf diese eigene Händler-White-Label-Seite. Das sind alles Themen, die versuchen wir im Hintergrund halt eben sehr, sehr, sehr geräuschlos aufzubauen und halt eben im Betrieb zu oder in Betrieb aufzunehmen und im Betrieb zu halten. Das Autohaus kümmert sich vorne um das, was es am besten kann, nämlich um den Kunden, ums Auto, um halt eben auch die Kalkulation. Und dementsprechend ist das Müller-Abo-Angebot immer auch das eigenkalkulierte betriebswirtschaftliche Produkt und Angebot, das ich halt eben selbst kreiere. Wir selber begleiten das Ganze, wir beraten, aber mehr auch eben nicht an der Stelle.
Das ist vorher kurz angesprochen, das Autohaus kümmert sich um alles. Das heißt, auch Wartungen, Reparaturen, sonstiges ist einzig und allein Aufgabe des Autohauses und ihr haltet euch da komplett raus.
Ja, auch da, also man muss ja mal sagen, was ist denn das richtige Auto fürs Auto-Abo? Wir empfehlen da halt eben, oder auch aus Erfahrung heraus, vieles davon ist auch fast logisch, gewisse Fahrzeuge nicht ins Abo zu schicken. Also ein hoher Kilometerstand, vielleicht auch ein gewisses Alter, führt logischerweise dazu, dass innerhalb dieser 12 oder auch halt eben der entsprechenden Laufzeit eines Auto-Abos entsprechende Wartungsintervalle eingehalten werden müssen, dass halt eben auch Reparaturanfälligkeiten in einem erhöhten Risiko natürlich passieren können. Und dementsprechend macht natürlich ein junges Fahrzeug mit wenig Kilometern, vielleicht noch innerhalb der Garantie oder halt eben innerhalb gewisser Gewährleistungsrahmenbedingungen halt viel, viel mehr Sinn. Und das versuchen wir halt eben an der Stelle zu begleiten. Nichtsdestotrotz sind in der internen Kalkulation aus der Autohausperspektive ganz viele Komponenten inkludiert und eingerechnet. Also bei Gebrauchtfahrzeugen rechnen wir immer ein Wartung- und Verschleiß-Package mit ein. Wir kalkulieren das Thema Räderreifen, Reifenwechsel, alles, was dazugehört. Das sind Themen, die sind in der Rate dann enthalten, sind aber vorab betriebswirtschaftlich halt eben betrachtet. Mhm. Und auch da, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, finde ich immer ganz, ganz wichtig, ist ein Auto-Abo oder ist diese einzelne Fahrgestellnummer nicht rechenbar für das Auto-Abo? Sprich, ich habe in meiner internen Kalkulation da schon 800 Euro stehen. Ich weiß aber, der Marktwert für so ein Auto liegt bei 600 Euro. Dann würde ich immer empfehlen, dieses Fahrzeug eben nicht ins Abo zu bringen, sondern halt eben einen anderen Vermarktungskanal zu suchen. Also Ziel, Sinn und Zweck muss es immer sein, dass man mit dem Auto-Abo Geld verdient.
Wie regelt ihr das mit Ausfallzeiten dann?
Auch da, das ist das Produkt des Partners, also sprich des Autohauses. Und hier merken wir immer mehr, dass das Thema Ausfallzeit, wie wir es in der klassischen Autovermietung kennen, bei einem Besitzkunden gar keine große Rolle spielt. Also wir haben einige Partner, die haben es in den AGBs aufgenommen, freiwillig, und sagen, hey, ich möchte meinem Kunden gerne Ersatzmobilität stellen und möchte den Kunden gerne mobil halten. Das Gros der Partner hat diesen Passus in den AGBs gar nicht stehen, sagt halt eben, okay, das ist eigentlich ähnlich wie beim Kauffahrzeug oder beim Leasingfahrzeug. Fällt das Fahrzeug aus, schauen wir, dass wir dich natürlich gerne mobil halten, aber wir geben dir keine Garantie dafür und bewerten das halt eben auf einzelner Fallebene.
Okay, und die Fahrzeugauslieferung übernimmt der Händler und gleiches gilt dann wahrscheinlich auch für die Rückgabe, oder?
Genau, also wir haben einen Service, der schimpft sich Fahren Delivery. Das heißt, wir organisieren, wenn der Kunde es wünscht, den Transport des Fahrzeugs zum Kunden. Wir übernehmen die gesamte Disposition aus Würzburg heraus. Das heißt, wir versuchen wirklich den optimalen Zeitpunkt der Übergabe des Fahrzeugs mit dem Kunden halt eben zu terminieren. Wenn der Kunde es aber wünscht, holt er das Fahrzeug halt eben im Autohaus ab und dann ist es halt eben Thema des Autohauses. Fahren Delivery übrigens kostet kein Geld, deshalb nehmen die Partner das gerne in Anspruch. Die Dispo wird dann halt eben von uns gestaltet und keine Kosten fürs Autohaus fallen an der Stelle an. Nichtsdestotrotz, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, rund 70%, 69,1 sind es genau, der Kunden holen ihr Fahrzeug im Autohaus ab und da muss man auch sagen, wir produzieren und generieren an der Stelle keine Leads, sondern es sind Willenserklärungen, sprich, das sind unterschriebene Verträge, die der Kunde im Vorfeld eingeht. Der Kunde kommt ins Autohaus und holt mit einem entstandenen Vertragswerk sein persönlich zugeordnetes Fahrzeug aus dem Autohaus ab. Und ich habe als Autohaus eben nicht ein Lead, den ich dann bearbeite, sondern wirklich den Kunden, habe feste Zahlungsparameter, kann diesen Kunden aber eben dann auch mit den ganzen Attributen, die für ein Autohaus sprechen, bearbeiten, kann natürlich all das ja walten lassen, wofür letztlich ein guter Verkäufer ja auch bezahlt wird, dass ich halt eben die Kunden, also Relationship aufbaue, dass ich da halt eben auch ein gutes Bild hinterlasse und den Kunden natürlich bei der Rückgabe entsprechend wieder in Empfang nehme, das Fahrzeug halt eben vielleicht auch im Vorfeld schon mal bewerten lasse oder halt eben auch ein Folgeangebot mache. Also wir sehen ganz, ganz häufig, dass halt eben gut aufgestellte Auto-Abo-Anbieter in unserem Partnership-Netzwerk letztlich ein Fahrzeug, das schon im Abo läuft, halt eben entweder zur Vermarktung anbieten, also da ein Kaufpreis dann dran kommt oder eine Folgefinanzierung. Eine aber auch häufig angewandte Methodik an der Stelle ist halt eben genau das gleiche Modell oder vielleicht ein Upgrade-Modell. Also wenn ich ein GTI, Golf GTI da schon laufen habe, vielleicht ein Golf R anzubieten, hat halt immer eine schöne Möglichkeit des Cross- oder Upsellings. Und an der Stelle halt eben, wenn das Auto gut aufgestellt ist, spielt die Rückgabe des Fahrzeugs eine zentrale Rolle und im allerbesten Fall habe ich ein Folgegeschäft generiert. Das muss das Ziel sein, aber das ist halt eben genau der ganz große Unterschied, wenn ich es mit dem klassischen Fahrzeugverkauf in Verbindung bringe, dann verkaufe ich ein Auto und kann eigentlich nur hoffen, dass der Kunde nochmal wiederkommt. Im Auto-Abo kommt er definitiv wieder und wird definitiv halt eben von mir noch im entsprechenden Maße halt eben bespielt.
Jetzt hatten wir es viel mit dem Handel und euer Konzept. Gibt's Marketingaktionen oder besondere Promotionen, mit denen ihr den Handel nochmal zusätzlich unterstützt, abseits davon, dass ihr ihnen so einen Platz an der Google-Sonne organisiert, sage ich mal?
Das ist aber auch nichtsdestotrotz das wichtigste Medium. Also das ist, wenn wir über Marketingleistung oder halt eben, was willst du mit Marketing bezwecken? Du willst, dass dein Angebot gefunden wird. Und da muss man schon sagen, dass der Auto-Abo-Marktplatz, sprich fahren.com, halt in aller erster Linie unser wichtigstes Instrument ist. Das heißt, wir erzeugen über SEO, SEA, über Social-Media-Marketing und alle erdenklichen Kanäle im Marketing-Kontext letztlich Aufmerksamkeit auf die Produkte unserer Partner. Fahren hat kein eigenes Auto. Ich glaube, das muss man sich an der Stelle auch immer noch mal wieder vergegenwärtigen. Wir selber bespielen quasi diesen Marktplatz mit fremden Fahrzeugen. Mhm. Das sind die Fahrzeuge unserer Partner. Und die werden einzig und allein über den Weg der digitalen Buchungsstrecke irgendwo gefunden. Das heißt, bei Google wird Auto-Abo eingegeben oder ich bin über irgendeinen Social-Media-Kanal letztlich auf ein Angebot gestoßen, klick drauf. Wir kennen letztlich die Wegbar und die Conversion-Rate da an der Stelle, wie kommt der Kunde zu seiner verbindlichen Buchung. Und da muss man sagen, das ist unser größtes Marketing-Tool und auch das beste Versprechen. Wichtig an der Stelle, gerade auch wenn wir gerade die, ich sag mal, mobile und Autoscout-Berichterstattung immer wieder gerade sehen, was Preiserhöhungen betrifft, der Marktplatz auf Fahren ist für jeden Partner kostenlos. Das heißt, also man kann so viel Angebot, wie man möchte, letztlich auf diesen Auto-Abo-Marktplatz stellen und für eine Buchung etc. pp. Über diesen Marktplatz findet halt eben keine Gebührenerhebung statt. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich kann diesen Kanal in der Zusammenarbeit mit Fahren immer nutzen und finde so ja gut 90% meiner Kunden über diesen Marktplatz. Wir haben, also wenn du den Vergleich anstellst, White-Label-Seite, sprich die eigene Händler-Homepage mit meinem eigenen Angebot, dann sprechen wir von 10-20%, die über diesen Kanal gebucht werden. Also wir haben einige Partner, die das sehr, sehr stark machen, Alphatis beispielsweise, andere Partner, die auch selbst Marketingleistungen und selbst halt eben ihr Angebot entsprechend penetrieren. Da sind wir stark in dem Bereich mit Wachstumszahlen unterwegs, aber ansonsten ist es eigentlich immer der Auto-Abo-Marktplatz, sprich Fahren, über den halt eben diese Fahrzeuge gefunden werden. Das ist die Marketingleistung Nummer 1.
Und ich kann jedes Auto, was da drauf ist, auch sofort digital buchen.
Genau, ja.
Das ist die Voraussetzung. Also nicht erst im Handel gehen, telefonieren, sondern wichtig ist, dass ich eben mit Eingabe von bestimmten Daten, Führerschein wahrscheinlich auch und eben auch Kreditkarte etc., kann ich eben sofort buchen und dann auch quasi unmittelbar abholen.
Genau, also die Bereitstellungszeit, die bestimmt das Auto aus. Also wir haben natürlich auch Fahrzeuge, die sich im Vorlauf befinden, Fahrzeuge, die dann halt eben, also klassischer Kanal, wenn ich ein Auto kaufe, steht ja auch nicht morgen direkt zugelassen zur Verfügung. Wir haben eine Bereitstellungszeit, auch das aus dem Auto-Abo-Report ganz aktuell, 15,7 Tage im Durchschnitt dauert quasi die zur Verfügungstellung. Das ist das, was der Kunde ganz normal auch gewohnt ist im Handel. Und da muss man auch wieder sagen, wir reden hier nicht über ein Mobility-Vermietprodukt, sondern der Kunde sitzt in seinem Besitzfahrzeug und nimmt diese Themen halt eben vom Autohaus und den gestalteten Zeitraum des Autohauses ganz normal zur Kenntnis und ist damit auch zufrieden.
Sind 15 Tage convenient?
Ja, wenn du darüber nachdenkst, wie dieser Prozess alleine schon abläuft, dass ich mich für mein eigenes Auto entscheide, es ist eine andere Grundlage, als wenn ich heute zu Sixt gehe und ich will ein Vermietfahrzeug heute haben, um von A nach B zu fahren, also sprich wirklich einen Mobilitätszweck auf den Zeitpunkt habe, dann ist es eine andere Herangehensweise, als wenn ich halt eben mir diese Kaufentscheidung eines Fahrzeugs anschaue. Ich sage das bewusst Kaufentscheidung, weil der Kunde sich im Vorfeld halt lange informiert, sich genau mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt hat, dann aber auch sein Wunschprodukt bei seinem Wunschpartner letztlich bestellt. Und wenn ich dann halt eben das Fahrzeug genau in meiner Lieblingsfarbe mit der Lieblingsmotorisierung dann auch endlich gewählt habe und in die Interaktion mit dem Händler gehe, dann ist das der gleiche Ablauf, den wir normal gewohnt sind. Das ist eine Durchschnittszeit. Das heißt ja nicht, dass halt eben bei einem Fahrzeug, das sofort verfügbar ist und einem Partner, der sagt, hey, ich kann das Fahrzeug auch vielleicht gleich am Freitag zulassen und du kannst es gerne am Samstagmorgen abholen, dass es durchaus mal 2-3 Tage nur dauert. Das heißt es ja automatisch auch, aber grundlegend ist der Kunde ja sehr, sehr gut mit dem zu vergleichen, wie der klassische Autohauskunde sowieso schon tickt. Und das ist, finde ich, und darüber müssen wir ja sprechen, eine der Aussagen und auch eine der Erkenntnisse, die wir aus diesem Markt jetzt immer mehr bestätigen können. Gehen wir ein Stück zurück. In den Auto-Abo-Markt gestartet, haben wir alle gedacht, das ist die maximale Flexibilität und es ist sehr, sehr viel Mobilität und wir denken in so Sparten Carsharing, Auto-Abo, Autovermietung, das ist alles dasselbe. Es bewahrheitet sich ja nicht. Es bewahrheitet sich komplett, dass dieser Kunde ein Besitzkunde ist und dieser Kunde halt eben sein eigenes Fahrzeug fährt und entsprechende Rahmenbedingungen auch eben akzeptiert, die er grundlegend auch bei einem Leasingfahrzeug, bei einer Finanzierung oder beim Kauf halt eben bisher akzeptiert hat.
Was ist bei euch am Marktplatz entscheidend? Nähe, Preis oder eben auch das Angebot im Sinne von Varianten bei den Modellen?
Gerade oft Letzteres habe ich gerade erst mit einem Händlerkollegen drüber gesprochen. Wir wissen ja manchmal alle auch nicht, warum ein Kunde aus Freiburg nach Hamburg kommt, um das Fahrzeug abzuholen, weil es vermeintlich 150 Euro günstiger ist. Oder oft sind die Beweggründe ja wirklich in der Ausstattung liegend. Das ist genau das Modell in Tornado-Rot, so wie ich es mir vorgestellt habe, mit genau den kleinen Ausstattungsmerkmalen. Und dafür reisen Menschen quer durch die Republik, um das Fahrzeug dann abzuholen. Also das die Fahrgestellnummer, sprich also wirklich das individuelle Fahrzeug, ist häufig ein Grund. Der andere liegt mit Sicherheit bei einer, das ist aber dann auch ein anderer Kunde oder hat ein anderes, ich würde sagen Kundenmuster oder ein anderes Konsumverhalten an der Stelle. Das ist der Kunde, der halt eben ganz pragmatisch denkt und sagt, das ist das Fahrzeug, das halt eben nebenan steht. Da kann ich rübergehen oder fahre die 20 Kilometer zum hiesigen Händler, hol es selber ab, spare mir die Überführungskosten. Mir ist die Farbe dann egal, den Kunden gibt es halt eben auch, der sagt, für mich ist die Rate entscheidend. Ich habe bewusst 390 Euro, die ich ausgeben wollte. Ich habe für 390 Euro das Beste gefunden. Jetzt ist es halt weiß anstatt blau. Blau wäre meine Lieblingsfarbe, wieso nehme ich trotzdem den weißen. Das ist natürlich auch ein Kunde, der dann aber viel, viel, viel mehr in diesem Convenience-Muster denkt. Der leidenschaftliche Autobesitzer, in Anführungsstrichen, den es im Abo ganz, ganz häufig auch gibt. Also wir bespielen auch durchaus sehr, sehr hochwertige Preissegmente. Das ist immer auch ganz spannend, was da alles gebucht wird. Dann musst du sagen, das sind dann die Kunden, die sagen, das musste Green Hell Green sein, um genau das Auto zu kriegen, was ich haben wollte. Und dann ist man da halt eben auch bereit, von Freiburg nach Hamburg zu fahren, um das Auto abzuholen, warum auch immer.
Männer oder Frauen eher, die abonnieren?
Männer, auch da aus dem Auto-Abo-Report eine Zahl, 76,2% männlich, also drei Viertel der Kunden sind männlich, wenngleich man da auch immer sagen muss, man hat eine Kreditkarte und häufig in so einer Haushaltsentscheidung ist es vielleicht der Zweitwagen, der gebucht worden ist und gefahren wird das Fahrzeug vielleicht als Familienfahrzeug oder von der Frau gefahren und ist aber dann halt eben vielleicht über einen männlichen Account gebucht worden. Das können wir nicht hundertprozentig immer tracken. Da wissen wir, da gibt es auch eine Dunkelzahl, bei dem das Fahrzeug halt wirklich als Familienfahrzeug genutzt wird.
Wie viele Fahrzeuge habt ihr inzwischen auf der Straße?
Das möchte ich nicht sagen, aber es sind einige. Nein, der Markt ist groß geworden, muss man wirklich sagen. Und wir haben ein starkes Wachstum auf die letzten Jahre hingelegt. Und ja, wir hatten es vorhin im Vorgespräch doch auch, wenn ich die Sichtbarkeit in ganz Deutschland mittlerweile sehe, ein Abo-Anbieter, der viel dafür tut, diese Sichtbarkeit halt eben auf die Heckscheibe zu transportieren. Das kannst du nicht mehr wegdiskutieren. Also die Autos sind sichtbar, die Autos sind im Markt da. Und ja, wir sind da mit Sicherheit mit diesem Marktplatz in einer bedeutenden Rolle. Und die großen Handelsgruppen, die das Abo professionell bespielen, die erzeugen natürlich auch entsprechende Zahlen. Und da sind wir halt gut unterwegs.
Wobei ich in München immer Finn lese und nicht fahren hinten drauf. Und was liegt das?
In München liest du aber auch Autohaus Häusler, die auch so einen schönen Aufkleber da hinten drauf haben. Nein, unser Angebot kannst du ja nicht. Also wir haben weder eine Kennzeichenlinie, noch gibt es halt eben das einzelne Autohaus, das halt eben dazu verpflichtet ist, in irgendeiner Art und Weise auf das Abo aufmerksam zu machen. Ich glaube, vielleicht ist es sogar ein entscheidender Faktor zu sagen, man macht da eben nichts drauf, weil das ist mein privates Auto als aus der Kundenperspektive. Wir haben Partner, die nutzen Aufkleber. Wir haben Partner, die machen darauf aufmerksam, dass es ein Abo-Fahrzeug ist. Aber in der Fläche über die ganze Bundesrepublik hinweg arbeiten wir halt in allen Regionen mit Autohausgruppen zusammen, wirklich vom kleinen bis zum ganz, ganz großen Player. Also wir haben auch viele der Top 10 oder Top 20 Händler in Deutschland unter Vertrag. Und das erkenne auch ich nicht, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, sehe ich nicht, ist das jetzt ein Auto, wenn ich den Kennzeichenhalter der Autohausgruppe sehe, sehe ich nicht, ob das das Auto ist, was halt quasi bei uns übers Abo gebucht worden ist oder eben nicht. Sprich, die Sichtbarkeit der Fahrzeuge, die ein Kunde fährt, der quasi die Fahrentechnologie genutzt hat, der ist nicht sichtbar. Aber ja, von daher nichtsdestotrotz, umso gewaltiger, wie viele man denn auf der Straße sieht vom hiesigen Player. Und das sagt für mich immer viel aus, dass dieser Markt halt eben nicht wegzudiskutieren ist.
Wie ist das Verhältnis gewerblich zu privaten Kunden?
Also es ist ein Dreiviertel, es sind 74% private Kunden. Das liegt daran, dass der Auto-Abo-Marktplatz, sprich fahren.com, sehr privatkundenorientiert ist. Das ist ein Endkundenmarkt. Wir sehen aber, und das ist auch eine der Kernaussagen aus dem Abo-Report, dass halt eben der Businesskunde ganz, ganz klar auf dem Vormarsch ist. A, haben wir ein Produkt mit großen Autohausgruppen entwickelt und implementiert, das halt eben auf diesen sogenannten B2B-Subscription-Markt, also sprich auf Firmenfuhrparks, zielt. Das haben wir erst im letzten Jahr etabliert und sind dabei gerade in einer quasi Ausrollphase, so dass Firmenfuhrparks, bei denen die Nachfrage nach einem atmenden Fuhrpark und nach einem flexiblen Modell immer mehr steigt, natürlich auch sehr, sehr erlernt durch die Corona-Erfahrungen. Und dementsprechend sehen wir ein starkes Wachstum allein in einem Jahr im Gewerbeanteil, liegt aber nach wie vor jetzt gerade, wie gesagt, nur bei gut 26%. Wir werden in der Zukunft aber, und das ist meine persönliche Prognose, das Abbild in der gleichen Manier sehen, wie wir es gerade im Auto-Fahrzeug-Pkw-Markt halt allgemein gesehen haben. Es wird, glaube ich, eine Tendenz geben, dass der Gewerbekunde letztlich den Privatkunden überholt. Also bin ich felsenfest davon überzeugt, ob wir das im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr sehen, das kann ich nicht sagen, aber davon bin ich also aufgrund der Gespräche, die ich aktuell führe, aufgrund der Nachfragesituation, die ich gerade in den großen professionellen Gewerbe-Großkundenabteilungen der großen Autohausgruppen sehe ich da halt eben das größte Potenzial. Und das ist auch für uns eine ganz, ganz, ganz starke Fokusperspektive natürlich hier, den großen Fuhrparks diese atmenden, digitalen, flexibleren Produkte halt eben an die Hand zu geben.
Wie sieht denn das Geschäftsmodell aus von Fahren?
Unser Geschäftsmodell selbst ist auf drei Säulen aufgebaut. Also wir haben grundlegend, partizipieren wir an Implementierungskosten, an Software-as-a-Service-Kosten, die monatlich quasi fällig werden für den Betrieb der White-Label-Software und der gesamten Administrationsoberflächen, Schnittstellen etc. Das sind aber beides Werte im grundlegend dreistelligen Bereich, also sprich niedrigen dreistelligen Bereich. Das sind alles keine Kosten, die wir erheben, um damit unser Geschäftsmodell halt eben zu etablieren, sondern wir partizipieren in allererster Linie an der dritten Komponente, und das ist die monatliche Mietrate. Dort erheben wir eine Service-Fee auf prozentualer Ebene Und das ist halt eben dann aber auch nur im Erfolgsfall letztlich ja zu zahlen, nämlich dann, wenn das Auto gebucht worden ist und dieser Teil wird in diese Rate immer mit einkalkuliert. Und so haben wir auch, und das kann oder das würden mit Sicherheit auch viele unserer Partner bestätigen, ein sehr faires Geschäftsmodell, auch für kleine, ich sag mal Mom-and-Pop-Händler, total leistbar. Also das ist etwas, was jedes Autohaus mit unserer Software machen kann. Da entstehen keine großen Kosten, die den Betrieb garantieren. Wie gesagt, die Teilnahme an diesem Auto-Abo-Marktplatz ist kostenlos. Das muss man auch immer noch an der Stelle sehen. Ich sorge dafür, dass da halt eben relativ viel Reichweite passiert oder dass halt eben das Fahrzeug und der Kunde sich matchen. Aber wird das Auto dann halt eben erfolgreich verabonniert, dann wird diese Service-Fee letztlich fällig und die ist aber im Vorfeld schon einkalkuliert. Also es ist an der Stelle auch fair, weil ich weiß, was passiert da. Und wenn das Auto erfolgreich zu dieser Rate gebucht worden ist, dann war diese Komponente schon klar.
Warum hat ein Unternehmen wie Finn, was ja eigentlich von Branchen Fremden gegründet worden ist, so einen Erfolg und wird auch gleichzeitig von der Presse so gehypt, ja, während so Konzepte, die aus der Branche selber kommen, sich dann eher schwer tun?
Ja, manchmal brauchen wir in unserer Branche, das sage ich jetzt mal ganz, ganz bewusst und überspitzt, schon recht lang, vielleicht auch erfolgsverwöhnt, um neue Trends und neue Konzepte halt eben auch ernst zu nehmen. Und die Kraft, mit der Player, den du ansprichst, in den Markt gegangen ist, ist ja schon beeindruckend. Und für mich an der Stelle eben genau das, was ich schon seit Jahren sage, eben das unterstreichende Momentum. Der Kunde, der bei diesem Auto-Abo-Anbieter letztlich im Auto sitzt, ist im Ursprung Autohauskunde gewesen. Also auch hier bin felsenfest davon überzeugt, dass die Werte und Grundparameter bei Finn nicht anders aussehen als bei uns. Sprich, dass man auch über gut ein Jahr durchschnittliche Abo-Laufzeit spricht. Und dann ist es auch dort ein Besitzkunde oder eben ein Firmengroßkunde, der in einem ihm persönlich zugeordneten Fahrzeug sitzt. So, und das Auto kommt dann halt von Finn und eben nicht vom Autohaus. Und da diese Sichtbarkeit von diesen Auto-Abos gigantisch groß geworden ist, was ich mit viel Lob anerkenne, also es ist toll, wie sie es halt eben grundlegend aufgesetzt haben, dann muss ich aber aus unserer Perspektive, sprich in unserer Branche, aus Autohaus-Perspektive ganz klar mahnend sagen, hey, jeder dieser Kunden hatte im Ursprung gar nicht die Möglichkeit, in so einem digital buchbaren Fahrzeug zu sitzen. Diese Möglichkeit gibt es erst seit wenigen Jahren. Anscheinend nutzt der Kunde das. Sei du dir bewusst, lieber Autohausbesitzer oder lieber Mitarbeiter im Autohaus, dass dieser Kunde im Ursprung halt einfach auch dein Kunde gewesen wäre. So, und das kannst du jetzt latent weglächeln und dann darüber nachdenken, dass das ja aber auch nur irgendwie, keine Ahnung, ein paar Prozent meines Marktes ausmacht. Aber da muss ich immer betriebswirtschaftlich ganz klar sagen, kann ich mir diese paar Prozent jetzt schon leisten? Und wenn das so ein Wachstumsmarkt ist, wie lange will ich denn zugucken und nicht daran partizipieren? Wie lange schaue ich noch an, dass halt eben dieser Kunde mir von anderen quasi weggenommen wird? Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass das halt eben eine absolute Daseinsberechtigung hat. Presseseitig kann ich dazu nichts sagen.
Ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Julian, wie oft hast du jetzt auf den Fahren-Auto-Abo-Rekord verwiesen?
Denke nicht oft genug. Man muss sagen, es ist wirklich, also wir sind immer noch wir sind als Unternehmen erst im sechsten Jahr unterwegs. Wir haben, ich möchte behaupten, sehr, sehr viel Energie, sehr, sehr viel Kraft in diesen Abo-Report gelegt. Die Kollegen haben da wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht, haben viele lange Abende, Zusatzstunden in dieses Werk Kraft und Mühe gegeben. Und was machen wir? Wir stellen ein Werk zur Verfügung mit wirklich absoluter Zahlentransparenz. So kann jeder für sich bewerten. Und
auch was sonst keiner macht, muss man sagen.
Also, denke ich eben auch. Ja. Und das ist vielleicht auch genau das Besondere, dass wir so transparent arbeiten, dass wir da eben diese Neutralität auch walten lassen, diese Arbeit halt eben in Kauf nehmen. Der Auto-Abo-Report steht kostenlos zur Verfügung. Das ist auch kein Geschäftsmodell von uns, sondern es ist halt einfach wirklich eine Grundaussage und ein Report. Das Medium werden wir mit Sicherheit genauso fortführen und vielleicht auch immer noch weiter ausbauen. Für jeden, der es noch nicht gelesen hat, es sind halt eben auch viele Marktstimmen da. Also es gibt Stimmen von verschiedenen Autohausgruppen in diesem Auto-Abo-Report, aber eben auch von Beratungsunternehmen. Da ist Porsche Consulting dabei, da ist MHP dabei, aber auch die Glienicke-Gruppe, Alphatis, die Schneider-Gruppe. Also sprich, das sind auch Stimmen, die vom Handel oder aus der Marktperspektive kommen und nicht von uns selbst. Und dann wird sowas, finde ich, auch als Werk wertvoll, weil ich halt einfach verschiedene Blickwinkel und verschiedene Zahlen, Daten und Fakten für mich persönlich bewerten kann und übereinander legen kann. und somit halt eben schon ein wertvolles, gehaltvolles Produkt in den Händen halten kann, um vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung für mich halt eben selbst zu bewerten.
Ich glaube, Werk ist an der Stelle ganz richtig. Wie viele Seiten hat das Ding? Das ist umfangreich.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich es gelesen habe in der Vorbereitung, also auch in der Abnahme, in der finalen.
Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Nee, und dann merkt ihr auch, wie oft du darauf verweist. Aber was sind jetzt deine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Report dieses Jahr?
Elektromobilität funktioniert. Elektromobilität wird in dem Kontext Auto-Abo angenommen. Ich möchte sagen, dass der Markt sich etabliert. Also, dass wir bei dem Groß der Zahlen halt eben sehen, dass wir wahnsinniges Wachstum haben, sich aber Grundparameter etablieren. Wie gesagt, von mehrfach angesprochen, die Durchschnittsrate, das Durchschnittsalter, was für Fahrzeuge werden gebucht, wie sieht dieser Kunde am Ende des Tages aus und wie interpretiert der Konsument letztlich das Abo? Das sind ja die Grundaussagen, die wir halt eben jetzt auf einmal wirklich in schwarz auf weiß letztlich sehen können. Und das sind schon interessante Zahlen. Also ich finde, die Durchschnittsrate ist für mich nach wie vor das, was, glaube ich, immer keiner von uns je erdacht hätte, dass der durchschnittliche Warenkorbwert bei über 600 Euro im Monat liegt. Das ist für mich die Aussage schlechthin. Wenn ich das noch mit Elektromobilität verknüpfen kann und ich vielleicht als Händler auch Fahrzeuge in einen Kanal geben kann, die woanders einfach aktuell wirklich nicht funktionieren, dann habe ich einen Problemlöser. Und wenn ich das Abo als Instrument einsetzen kann, den Distributionskanal vernünftig gestalte, dann habe ich auch Spaß damit. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, das, was jedem immer im Kopf sein muss. Es geht darum, damit Geld zu verdienen und eben nicht Abo zu machen, um Abo zu machen.
Weißt du, was mich extrem gewundert hat? Wie kann das sein, dass 18- bis 24-Jährige bei euch am meisten Geld lassen? Von allen Altersklassen.
Ich würde einige gerne selber auch anrufen. Das ist schon wirklich interessant. Wenn man immer sieht oder sagt, dass halt eben genau diese Generation gar nichts mehr vom Auto hält, ja. Dann also sagt die Zahl ja schon wirklich was anderes aus. Das sind hochwertige Fahrzeuge aus dem Cupra-Bereich, aus Tesla spielt da eine ganz große Rolle. Man muss sagen, wir haben einen sehr, sehr strengen Bonitätsprüfungsprozess. Das heißt, der Kunde ist ein attraktiver Kunde. Wenn er gebucht hat, dann ist er durch diese Hürde, durch diese Mauer gedrungen. Und entsprechend haben wir hier auch keine Zahlungsausfälle oder Ähnliches zu beklagen, sondern es ist wirklich ein profunder Kunde, den wir auch haben wollen oder den der Partner auch haben möchte. Und ich glaube, die Frage, die sollte man nie zu laut stellen. Da darf man sich nicht beschweren. Wenn jemand viel Geld ausgeben möchte, dann soll das gerne tun.
Die Frage ist ja auch, wer bezahlt das, ob das nicht vielleicht doch vom Papi und von Mami kommt, die Kohle dafür.
Soll uns doch allen recht sein.
Ja, natürlich, würde ich auch sagen. Wenn man mal sieht, wir haben ungefähr einen Markt von 2,7, 2,8 Millionen. Nehmen wir mal an, wir haben den Markt auch in 5 Jahren. Wie viele Neuwagen werden dann verabonniert?
Ich wette über 10%. Die Prognosen, die wir schon gelesen haben, 30-40%. Mich würde es freuen. Aber die Wahrheit wird sein, irgendwas dazwischen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir diesen Wachstum, den wir jetzt gerade auf die letzten 1-2 Jahre gesehen haben, dass wir das fortführen werden. Also wir sind auch jetzt gerade, wenn wir die ersten 2 Monate des Jahres auswerten, mit Wachstum unterwegs. Also die Nachfrage steigt. Wachstum kannst du ja zum einen auch als Nachfrage, die klickbare Nachfrage kannst du ja messen und auf der anderen Seite natürlich auch, wie viele Fahrzeuge setzen wir ab. Beides wächst. Ich sehe gerade keinen Grund, wieso und weshalb das aufhören sollte. Ganz im Gegenteil. Viele Autohausgruppen, viele, viele Partner öffnen sich jetzt gerade. Der Need war, es gab keine Fahrzeuge, die Rahmenbedingungen brauche ich nicht erklären, die hat jeder vollkommen erfahren in den letzten Jahren. Die haben halt natürlich auch dazu geführt, dass ich keinen großen Bedarf hatte, das Auto-Abo halt eben wirklich professionell jetzt auf die Beine zu stellen. Das sieht gerade ganz anders aus. Entsprechend haben wir wirklich auch hohe Nachfrage auf der Supply-Seite, dass halt eben Autohäuser jetzt beginnen, das Thema halt eben umzusetzen. Und umso breiter natürlich das Angebot, umso attraktiver letztlich auch sich das Ganze gestaltet, desto attraktiver ist es natürlich für den Endkunden. Und von daher sehe ich da ganz klar das ganze Thema auf Wachstum.
So, die allerletzte Frage. Angenommen, du könntest dir jetzt ein Auto raussuchen, 6 Monate abonnieren, was wär's?
Schwierige Frage. Ich bin ja ein autobegeisterter Mensch. Also ich habe ja sofort ganz viele Marken und ganz viele Modelle im Kopf. Ich hab neulich in Oldenburg bei Thomas Rosier gesessen und den Gedanken zum ersten Mal gehabt, so ein Youngtimer oder halt so ein Classic-Abo ein Stück weit in den Markt zu bringen oder ein bisschen auf dieser Idee rumzuscribbeln. Und heute Morgen hatte ich vorm Hotel eine Mercedes Pagode stehen. so mal im Sommer in so einem Cabrio irgendeiner historischen Perspektive, würde ich ganz klasse finden im Abo. Sowas haben wir bisher noch nicht gesehen. Also im Luxusbereich etc. pp. Haben wir sogar einen echt starken Wachstum und also nicht zuletzt jetzt gerade erst sowas wie AMG GT oder Lamborghini Urus oder sowas auf die Straße gebracht. Aber Classics, das würde mich schon reizen. Also eine Pagode. Konkret zu antworten, eine Pagode. Die hätte ich gern.
Aber Stichwort Classics, ist da was im Hinterkopf, was Fahren in Zukunft machen könnte tatsächlich?
Auch da, das ist ja eine betriebswirtschaftliche Frage, wenn sich das rechnet und wenn die Zielgruppe das Thema halt eben entsprechend gutieren würde, wovon ich ausgehe, dann könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Auch da, ich war letzte Woche in Frankfurt in der Klassikstadt, auch da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Also gerade auch im Youngtimer-Bereich jetzt mit Sicherheit etwas, was man kalkulieren kann, was halt eben auch bei entsprechender Kundengruppe attraktiv sein könnte. Also derjenige, der sagt, ich muss das nicht besitzen, ich habe jetzt aber mal gerade einen Sommer und würde ganz gerne ein Cabrio fahren oder mir mal meinen Kindheitstraum irgendwie verwirklichen, wieso dann nicht in einer Vollkostenbetrachtung im Abo und digital am Sonntagmorgen auf dem iPad bestellt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also auch da, wir werden bestimmt noch das ein oder andere im Produktportfolio sehen. Und da sind wir noch lange nicht fertig. Also von daher eigentlich ein spannender Ansatz.
Ist schön. Gut. Vielen, vielen Dank. Das war's dann damit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, Stefan. Danke, Ralf.
Ja, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.